Piloten Lounge FM. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Okay. Hast du auch ein, viele tragen das ja, so ein Overall dann auch, der bei dir Sinn machen würde? Oder fliegst du dann zum Beispiel, wenn du jetzt in den Bergen jetzt im Herbst unterwegs bist, dass du sagst, okay, ich ziehe mir so eine Thermo-Cargo-Hose an?
Also, eins noch dazu, genau, also Overall. Vielleicht bin ich ein bisschen bekannt
dafür. Gibt's ja so viele, ne?
Also ich habe Overall. Ja, ich habe, also es gibt, ich habe viele Freunde bei der französischen Luftwaffe, die, also die Pilot da waren und nicht nur, auch in England und so weiter. Und ich habe mehrere Fluganzüge aus mehreren Gründen. Eins, weil die Savage, mein Flieger, hat nicht so viel Stauraum. Und ich finde, ein Fluganzug von der Bundeswehr finde ich praktisch wegen den Taschen am Bein zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel Babynahrung, also nicht Nahrung, aber diese Quetschi, diese Fruchtquetschi. Die sind super lecker. Das habe ich in meine Tasche. Ich habe so Cookies in meine Tasche am Bein und so weiter.
Also mal so für den kleinen Hunger zwischendurch.
Genau, zum Beispiel.
Okay.
Und dann, es gibt das Feuerthema. Ich habe wirklich Angst von Feuer. Und natürlich, wenn du mit 120 oder 180 km in einen Berg oder selbst wenn es flach ist, abstürzt, bist du tot. Da wird den Anzug niemand retten. Das Wichtigste sind die ersten 30 Sekunden. Deswegen trage ich einen Helm auch noch dazu. Aber Feuer, ich habe super Angst davon. Ja, ich habe vielleicht zu viele Biografien von Piloten von dem Zweiten Weltkrieg gelesen, die wegen Feuer, also niemand will wissen, was sie erlebt haben. Und ja, ich habe Angst davon. Und deswegen trage ich diese Feuerhemde Klamotten. Und mir ist bums egal, das ist ein Anzug von der Bundeswehr. Ich fühle mich gut drin. Wenn es kalt ist, trage ich Unterwäsche, also aber nicht Plastikunterwäsche. Und das ist etwas ganz wichtig, auch weil Plastik schmilzt. Und es ist etwas, was ich gerne an andere Piloten sagen möchte. Wenn ihr braucht nicht einen Fluganzug tragen, das will ich nicht sagen. Einfach achtet auf eure Klamotten. Selbst wenn ihr nur eine Platzrunde macht. Alle haben sicher Klamotten, die zum Beispiel aus 100% Baumwolle sind. So. Und Baumwolle brennt, ja, aber es schmelzt nicht auf deine Haut. Und selbst eine normale Platzrunde, es gibt ein Problem, du landest, keine Ahnung, der Flieger brennt. Du bleibst ein bisschen drin, es dauert, bis du rauskommst. Vielleicht hast du Verbrennungen. Aber wenn du 100% Baumwolle trägst, dann deine Klamotten sind nicht auf deine Haut geschmolzen. Und das ist, ich finde, etwas wichtig, was wir sagen sollen. Und das ist echt, das ist etwas einfach. Einfach denken, hey, heute gehe ich fliegen. Ich suche meine 100% Baumwolle T-Shirt und Pulli und ich gehe mit den Klamotten fliegen. Das ist echt einfach. Und genau. Und dann Feuerhemden. Das Problem ist natürlich, also ein Anzug werden nicht, also ja, alle tragen. Es gibt leider in Europa nicht so wirklich, es gibt keine Anbieter, die zum Beispiel ein Hemd anbieten, was Feuerhemden ist. Gibson & Barnes in den USA ist ein großer Hersteller und Vertriebler von Klamotten für Bundeswehr, Safety Agency und so weiter. Die machen Uniform zweiteilig, die Feuerhemden sind. So, man kann einfach ein grünes Hemd und heute ist Fashion eigentlich so ein grünes Hemd zu tragen. Und was Feuerhemden ist, man kann sowas tragen. Es ist aus Nomex. Und aber in Europa gibt's sowas leider nicht.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, siehste, als ich jetzt mit dem Johann unterwegs war, da haben wir auch total tiefenentspannt mit kurzer Hose und mit T-Shirt im Flieger gesessen, haben uns eigentlich noch nie drüber Gedanken gemacht, wie du gerade gesagt hast, dass man auch nur bei einer Platzrunde, klar, da kann was passieren, ne? Aber man ist eigentlich so, ja, gut, komm, schönes Wetter, 35 Grad im Schatten, warum soll ich mich jetzt hier in die feuerhemmenden Klamotten reinschmeißen oder den Overall anziehen? Lieber die kurze Hose mit den Flipflops, wie du es jetzt vorhin gesagt hast. Aber es macht Sinn. Das würde jetzt nämlich auch meine Frage erklären oder beantworten, warum du einen Helm trägst, der dir auf den Kopf zugeschneidert worden ist von der Firma. Wer hat's gemacht?
MSA.
Ja, genau.
Ist eine, ja. Also nur, ich erlaube mich sehr kurz zu deinem letzten Kommentar. Ja. Es ist super cool, in kurzer Hose und T-Shirt zu fliegen. Ich fliege nicht immer in mein Overall so. Aber zumindest es ist gut, wenn die kurze Hose und das T-Shirt nicht aus Plastik ist.
Genau.
Ja. So, natürlich, wenn du nur eine kurze Hose hast, ja, also ein 100% Baumwolle, kurze Hose wird dich nicht sehr viel schützen, aber wie gesagt, zumindest es schmelzt nicht auf deine Haut. Mhm. Und die Flipflops, ja, hat's, also.
Also mit denen darfst du ja eh nicht fliegen, um Gottes Willen. Also ich möchte jetzt hier keinen irgendwie dazu verleiten, jemals im Sommer, im Hochsommer bei 35 Grad mit Flipflops in den Flieger einzusteigen. Also wer das macht, dem gehört der Hintern versohlt.
Ja,
aber
ich kenne einige.
Echt? Okay, dann wollen wir das gerade mal. Lass uns das vergessen. Weg. Lass uns über deinen Helm gerade nochmal bitte sprechen, Maxim.
Ja, das Helm. Also das ist ähnlich zu dem Thema Feuerhemd. Ich habe einen Helm seit sehr lange, also nicht, was ich jetzt seit einem Jahr trage. Das war, ja, ich mag militärisches Fliegen seit immer. Und ich hatte bemerkt, lange her, aber hatte ich schon gesehen, dass die Leute, die auf dem Deck, also von einem Flugzeugträger arbeiten, die haben einen Helm und ein Headset. Das hatte ich schon gesehen. Und vor vielleicht 6 Jahren hat ein Pilot in Alaska ein ziemlich nettes Video auf YouTube rausgebracht. Und er hat dieses, also Flight Deck Helmet getragen. Und ich hatte schon ein David Clark Headset. Und ich habe gedacht, so, eigentlich ist es keine schlechte Idee, einen Helm zu tragen. Und ich habe ein David Clark Headset. Warum nicht suchen und dieses Helm also kaufen? Ich habe es gebraucht, in sehr gutem Zustand gefunden. Und ja, wenn ich am Flussbett war, habe ich es oft getragen. Das Problem von diesem, es ist nicht das letzte Modell von diesem ursprünglichen David Clark Flight Deck Crew Helmet, ist, dass es entsteht auf zwei Teile, eine hinten und vorne. Und es ist einfach zu verstehen, weil die Leute, die natürlich auf dem Flugzeugträger arbeiten, haben großes Gefahr, einen Schlag auf dem Stirn oder hinter dem Kopf zu haben. Aber oft nicht auf dem Kopf. So, das haben sie geändert in dem letzten Modell. Jetzt ist es einfach eine komplette Schale, so eine Eierschale. Genau. Und ich habe letztes Jahr ein sehr interessantes Paper gelesen. Das war also aus Alaska, und die FAA hat zwischen 2005 und 2010 sowas alle tödliche Unfälle, Flugunfälle natürlich in Alaska untersucht, und die haben geschaut, okay, was ist passiert und wie könnten wir, was wäre unsere Empfehlungen, um diese tödliche Unfälle zu vermeiden. Und auf Platz 1 auch, also auf Platz 1 ist das Helm. aber hauptsächlich für Leute, die im Tandemflieger fliegen. Na, es hat natürlich einen Grund, ihr könnt sehr einfach verstehen, weil in unsere Tandemflieger, hauptsächlich in meinen Flieger oder in einen Supercab oder so, da sind einige Röhre, die nicht so weit weg von dem Kopf von dem Pilot sind. Und natürlich im Fall von einem Sturz, und selbst eine sehr stark, extrem starke Turbulenz. Also ich habe oft, also mein Helm hat schon dieses Jahr mehrmals gegen, also ich habe Polsterung auf diese Röhre in meinem Flieger, aber man trifft ab und zu und starke Turbulenzen, du hast keinen Helm, könnte jemand ohnmächtig werden, natürlich, das ist eine Möglichkeit. Aber noch mehr im Fall von einem Sturz, da ist selbst mit Gurte am Schulter, es entsteht ein großes Gefahr, dass der Pilot einen Teil vom Flugzeug mit dem Kopf trifft. Und wie ich früher gesagt habe, das Wichtigste sind diese 30 Sekunden. Die erste 30 Sekunden nach dem Sturz sind die wichtigste. Und wenn du einen Helm trägst, vielleicht du bist abgestürzt und mit dem Helm bist du nicht ohnmächtig geworden und hast du Zeit, mehr Zeit rauszugehen. Und wenn es anfängt zu brennen, dann natürlich bist du wie schnell wie möglich raus. Und deswegen habe ich mich auf die Suche von einem Helm so orientiert. Und ich habe viel geschaut und ich wollte europäisch auch kaufen. Ein guter Freund von mir aus Rumänien, der Marius Jumolea, der hat einen Helm auch, fliegt aber aus den USA. Und ich dachte, Mensch, es gibt sicher was Gutes auch in Europa. Und klar, also wenn man schaut, fast 80% aller Kurzflugflieger haben ein MSA LH50. Extrem viele Hubschrauberpiloten fliegen mit diesem Helm oder mit dem LH250. Der 250 hat zwei Visier, mein Helm hat nur eine innere Visier. Und ich habe persönlich das große Glück, dass ich noch sehr gute Auge habe, obwohl ich knapp 40 bin und ich muss keine Brillen tragen. Und mit dem Helm ist es natürlich super, weil ich habe nicht mehr dieses Problem, was wir alle haben. Brillen, egal Sehbrillen oder Sonnenbrillen, Headset drauf, dann drückst auf dem Kopf, also seitlich und dann nach 2 Stunden musst du unbedingt eine Pause machen, weil es tut zu viel weh. Und natürlich mit dem Helm, da habe ich dieses Problem nicht mehr. Und ich sehe auch besser, mein Blickwinkel ist auch besser, weil wenn es nicht hell ist, dann brauche ich kein Visier. Und wenn es hell ist, mache ich mein Visier runter und die hat natürlich eine viel bessere, ich habe einen besseren Blickwinkel im Vergleich zu Sonnenbrillen. So, genau. Ja. Und jetzt ich fühle es nicht mehr. Selbst wenn es super warm ist, ich brauche einfach nur Luft in dem Gesicht haben und dann ist das kein Thema. Ich habe ein gutes Headset, so ein Lightspeed Zulu H-Mode. Drin. Es ist das erste, also das ist das einzige Headset auf dem Markt, was für Flughelme gedacht ist. Also es ist ziemlich einfach. Da sind nur die Muschel, die Ohrmuschel und es gibt keinen Bügel. So, man kann natürlich auch zum Beispiel eine Bose-Headset oder so integrieren. Es ist nur, dass man sollte jemand finden, der das macht und die Garantie von dem Headset übernimmt, weil sonst Bose sagt, du hast keine Garantie mehr, du hast abgeschraubt. Was man kann verstehen, warum. Und genau, und ja, also ich würde es jetzt nicht, ich würde nicht mehr ohne fliegen. Es ist nicht schwer, es ist super leicht. Und also ihr wisst, ich fliege sehr dynamisch. Ich mag manchmal sehr, es kommt eine schöne Thermik, ich gehe rein. Es macht super Spaß. Also, wenn es ein guter Cumulus oder etwas gibt, oder ich sehe einen Segelflieger, der kreiselt, ich gehe rein mit meiner Savage und meine fette 31 Zoll Bushwills. Es
Herrlich.
macht Spaß. Und dann steige ich
Das
schneller.
Gesicht von dem
Und
Segelflieger würde ich
genau.
gerne sehen.
So.
Dann.
Ich auch manchmal. Aber ja.
Muss ein Schild reinhängen.
Naja.
Ich habe auch GPL.
Ja, genau. Nee, das Helm ist das Problem ist klar, der Preis. Das ist, ich finde es traurig, wirklich traurig, dass es immer noch so teuer ist. Weil, es ist im Vergleich, also warum kostet es nicht so viel wie ein sehr gutes Motorradhelm zum Beispiel? Aber es ist auf jeden
Weil
Fall ein
alles, was
Drittel
mit
mehr.
Luftfahrt zu tun hat, teurer
Also,
ist, ne?
und natürlich, ja. Ja, das ist, es ist echt schade, dass es so teuer ist. Und ich meine, und vor allem, und es ist nicht mal etwas, was importiert wurde aus den USA oder irgendwo. Ich meine, MSA ist eine französische Marke. Es ist, ja, es ist schade. Und ich hatte echt Glück, dass ja, also in Deutschland, man könnte es einfach finden, aber in Frankreich, es gibt keine Läden, die so einen Helm verkaufen. Man muss MSA direkt kontaktieren. Ganz, ganz speziell.
Okay.
So. Aber ja, es ist ein bisschen negativ jetzt als letztes Wort. Es sollte nicht negativ sein. Es hat eine geile Lackierung auch noch dazu.
Stimmt, da können wir gleich mal drauf
Ich
eingehen.
müsste es
Du
übertreiben.
bist sehr
Ja.
sicherheitsbewusst. Auf der anderen Seite ist das, was du machst, riskanter als wenn Fritz und ich in Flight Level 8.5 irgendwo einmal quer über die Wolken über Deutschland fliegen. Du hast es vorhin gesagt, du hast ein zweijähriges Kind. Was sagt deine Frau dazu? Unterstützt die dich?
Ach, die, ja. Ich habe Glück damit. Also sie versteht, dass es die Leidenschaft meines Lebens. Also ich male Flugzeuge, seitdem ich, also ich bin sehr schlecht an Malen, immer noch. Aber das war so. Also meine Mama kann bestimmt Sachen immer noch rausfinden, wann ich 3 war oder so. Und da habe ich Flugzeuge bemalt und ich will seit immer fliegen. Und das ist super wichtig. Und klar ist jetzt, dass das, also selbst davor, also für mich, ich liebe meine Frau und ich will auch selber weiterleben und Freunde sehen und genießen und fliegen und ich mache alles dafür. Natürlich mit dem Kind, das ist ein anderer Level. Und sie, ja, sie findet es super schön und sie bringt mich auch sehr viel. Sie hilft auch sehr viel also mich mit dem Projekt, mit dem Podcast. Sie ist Grafikerin und Illustratorin und hilft wirklich, also die hilft mich sehr viel. Also sie hat meine Website auch gemacht. Also jetzt kann ich es allein aktualisieren, aber sie hat es gemacht und.
Das ist super, wenn man so eine Unterstützung hat. Aber sie hat nicht dein Helm designt, oder doch?
Ja. Nein, sie hat nicht das Design von meinem Helm gemacht. Das hat eine gute Freundin gemacht, das ist ihr Job. Also sie hat sich, die Vicky Greiner hat sich spezialisiert auf Lackierung also Motorradhelme und Motorradtanks für die Custom-Szene. Und genau, und ich habe für mich, ja. Es war für mich logisch, mehr oder weniger ein individualisiertes Helm, also oder Lackierung zu haben. Und es war wichtig für mich, die Wiki zu fragen. Und ich empfehle jeder, ihr Instagram oder Website zu schauen. Sie hat wirklich sehr gute Partnerschaft mit Custom Garage und so gemacht und die hat ihr eigenes Style und es ist genau, was super schön ist. Ich habe sie ein paar, also nicht Anforderungen, aber ich habe sie gefragt, hey Vicky, ich hätte gern diese Farbe, weil natürlich mein Flieger ist Silber, Schwarz, Weiß, Rot. Kannst du bitte diese Farbe nutzen? Kannst du bitte etwas, was sich an vielleicht Bergsteine, so Granitsteine, also annähert und so weiter? Und genau, und sie hat mit ihrem eigenen Style und diese Hinweise etwas super cool gemacht. Und ja, bin ganz, ganz happy.
Wir würden das alles
Ja.
mit verlinken, Maxim. Also gerade auch
Okay.
jetzt die Freundin Vicky und generell auch so ein bisschen, was du gerade jetzt so aufgezählt hast an Equipment, weil vielleicht gibt es ja da draußen an den ein oder anderen Stall-Busch-Flieger, der sagt, oh cool, ich bin auf der Suche, ich brauche noch was. Das hauen wir bei uns in die Shownotes mit rein, kann ja nicht schaden. Genau,
Okay.
wo wir gerade von Ausrüstung reden, bei einem oder war es dein letztes Video? Eins deiner letzten Videos in Italien. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Du hast eine Sache häufig dabei, die ich bisher in nicht so vielen Fliegern gesehen habe, wenn du auf so einer Sandbank landest. Also was finde ich bei dir im Flieger, was es definitiv in keinem anderen gibt?
Die Boca Express von Bialetti.
Wie geil ist das denn?
Numero uno. Ja, das ist die beste.
Kaffee-Junkie oder was?
Ja, also Kaffee-Junkie. Na, zum Glück nicht, also nee, weil also ich habe keine Ahnung über Rösterei und so alles. Ich trinke mehr oder weniger dasselbe Lavazza seit Jahren. Die also für Boca Express mehr oder weniger gemacht. Ja, ich finde es einfach diese Boca Express von Bialetti super cool, super praktisch. Und ich liebe dieses Logo. Also auch dieses Mensch, Bialetti Mensch ist einfach super cool. Und ja, und ein Kaffee aus dem Mokka Express schmeckt richtig gut. Also klar, mit einem guten Kaffee, aber es ist ja einfach Land am Flussbett. Ich habe die Tasche mit Campingtasche mit allem drin. Also ich habe auch mein Motoröl in diese Campingtasche und wo mein Kaffee ist.
Hauptsache, du
Und
verwechselst das nicht.
ja, und der kommt, der ist. Ja. Es zum Glück Motoröl.
Das
Frisch
stimmt.
ist nicht schwarz. Das wäre komisch. Aber ja, die Bialetti, die ist super. Die ist super und es ist wirklich, wirklich, wirklich cool, in der Früh so einen Kaffee zu trinken, entweder am Berg oder und am besten zu teilen. Und da habe ich die Geschichte, das war vor einem Monat. Mein Schwager war dabei, was cool war, also hinter mir. Und wir sind am Flussbett gelandet und das war seine erste Landung am Flussbett. Und der Alex trinkt keinen Kaffee, aber ich wollte schon unbedingt mein Bialetti so trinken, weil es schon früh war. Wir sind, glaube ich, um 6:30 oder so abgeflogen. Und ich fange an mit der Vorbereitung und dann höre ich so, Mäh! Und ich schaue einfach, ja, ist nichts am Boden. Ah, ein Gleitschirmflieger. Und der Typ ist einfach neben uns gelandet, Österreicher. Und ja, hat nur Hallo gesagt. Und so, ja, okay, ja, cool. Und dann fliegt er wieder ab. Und dann, ohne Witz, 3 Minuten später kommt er wieder.
Hast du mal einen Kaffee?
Und ich glaube nicht, dass er bemerkt hatte, dass ich einen Kaffee vorbereiten wollte. Und dann ist er gelandet und dann hat er sich wirklich so, der hat, wie sagt man, also der ist aus dem Motorgleitschirm so ausgegangen und ist zu uns, hast alles am Boden gelassen und ist zu uns gelaufen. Und der Kaffee ist gerade gekocht geworden. Und ich habe ihm gesagt, so, ich habe 2 Tassen geschenkt, weil mein Schwager keinen Kaffee sowieso tragen wollte. Und er so, hey. Und Genau. Und super cool. Und er hat ein Hotel im Krimmel und fliegt oft in Italien mit dem Motorgleitschirm. Da hat sein Auto und Motorgleitschirm, findet einen Spot, fliegt ein bisschen, packt alles im Auto, fährt ein bisschen, fliegt irgendwo anders. Genau, und so haben wir uns
Auf dem Kaffee in
getroffen.
den Bergen.
Lass mich raten, ihr seid heute
So.
befreundet. Wir sind jetzt verbunden, ja.
Ja.
Ja, klar. Natürlich. Also, ja, genau. Und das, ja, schau, der Kaffee bringt was.
Maxim, wir haben es gerade angesprochen, du hast einen YouTube-Kanal, du bist auch natürlich auf Instagram unterwegs. Wir haben es angedroht, wir werden dich in den Shownotes bei uns verlinken, damit du noch berühmter wirst. Wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass du an einem Buch arbeitest. Du fliegst nämlich nicht nur einfach Buschfliegen, dass man sagt, so, jetzt bin ich mit dem SUV gelandet. Du machst nämlich auch noch wunderschöne Fotos unterwegs.
Dankeschön.
Jetzt
Ja,
habe ich eine Frage
genau.
an dich. Und zwar, du machst das nicht nur mit dem Handy, du hast eine richtige Kamera. Also so
Genau.
eine richtige professionelle Kamera. Wie ist denn das jetzt, wenn du am Fliegen bist? Jetzt hast du ja keinen Autopiloten, aber wie schießt du beim Fliegen noch so tolle Bilder?
Wenn ich ja, also ja, wenn ich allein, also wenn ich einen Passagier habe, es hilft immer. Also eins, ich habe Fotofenster seitlich, so das ist natürlich immer besser aus der Luft zu fotografieren ohne Spiegelung vom, also innere Spiegelung von der Kabine. Wenn jemand hinter mir sitzt, also einige Freunde von mir fliegen, also mein bester Freund in Deutschland fliegt, ist ein Segelflieger und wir haben einige Trips zusammen gemacht und das ist natürlich immer praktisch, weil dann kann der Jan steuern, wann ich fotografiere. Aber ja, ich fotografiere auch oft allein und das ist die Herausforderung. Klar, also ich muss beide Hände, ich muss gut trimmen und mein Knüppel zwischen meine Knie halten und dann fotografiere ich wie schnell wie möglich. Und das ist natürlich immer abhängig von was passiert. Wenn ich einen anderen Flieger fotografieren möchte, natürlich können wir uns nicht erlauben, zu nah voneinander zu fliegen. Ja, es ist nicht einfach. Also natürlich, manchmal ist es einfach, weil Landschaft, es ist ganz ehrlich, es ist okay. Aber klar, Information-Flug oder so, natürlich mag ich immer lieber jemand hinter mir haben, der fliegen kann oder zumindestens also weiß, wie man geradeaus fliegen kann. Und dann kommt der andere Flieger daneben und dann kann ich ein paar Bilder von dem Flieger fotografieren. Obwohl, muss ich sagen, ich habe zum Beispiel letztes Mal in Juli war ich auf dem Stole Contest in Südfrankreich und der Marius ist mit seiner Carbon Cub aus Rumänien geflogen. Wir haben uns in Italien getroffen und ich habe nette Bilder von ihm am Po gemacht und ich persönlich mag sehr Bilder, wo, wir kommen zurück zu meinem ersten Satz, sich in die Umgebung einmischen. Ich liebe Fotos, wo das Flugzeug klein ist. Also ein sehr schönes Landschaftsbild mit dem Flugzeug, der klein ist. Aber trotzdem prägnant. Trotzdem kann man dieses Flugzeug gut sehen, aber es ist nicht so bam, close up. Das ist das Flugzeug. Weil ja, die Natur ist das Wichtigste.
Also das Flugzeug ist da,
Genau.
aber unaufdringlich.
Genau. Und natürlich da in dem Fall, da ist der Marius über den Fluss geflogen und ich war bei, keine Ahnung, 300, 400 Fuß. Und natürlich, also bei der Höhe, das ist kein Problem, allein zu fotografieren. Genau. Ja. Und ja, ich, Also ich habe, ja, ich liebe Fotografie, also Fotografie, ich mag sehr fotografieren. Ich habe es auch studiert, Bildtechnologie. Und für mich beide digital und analog. Ich fotografiere noch gerne auf Film. Und es macht mir sehr Spaß, weil bei mich sehr Spaß, weil man anders denkt, finde ich, mit Film. Und ich, ja, ich find's super, mit Film zu fotografieren, immer noch. Natürlich, die Filme sind nicht mehr so billig, aber man denkt noch mehr nach, was man fotografieren will, weil die Filme nicht so billig sind jetzt und dann die Entwicklung. Also zum Glück einscannen ist einfach zu Hause.
Okay, ist ja
Genau.
auch eine Technik, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, weil heutzutage ist man ja eigentlich ja mit der Spiegelreflex-Digitalkamera eigentlich unterwegs und nicht mehr mit diesem typischen Film, den man kennt, dass man dann zum Fotografen geht und sagt, kannst du mir das mal entwickeln, bitte? Ja.
Ja.
Neben der Fotografiererei, der Fliegerei, betreibst du auch einen Podcast, der sehr speziell auf dein Hobby Stone und Buschfliegen zugeschnitten ist. Magst du ein bisschen über deinen Podcast erzählen, Herr Kollege?
Gerne. Ja, so der Podcast heißt The Stole Collective. Und ja, es ist einfach so entstanden. Ich liebe Podcasts seit sehr lange und es hat auch mit Büchern zu tun. Ich persönlich lese nur Biografie, also Bücher, wo es nur Text gibt. Also remember, ich bin Franzose und Comics sind sehr groß in Frankreich. So, Biografie sind meine Bücher und Romane sind für mich nur Comics. So, und wir haben das Glück in Frankreich, dass es extrem viele Comics gibt mit dem Thema Fliegen. Genau, das ist auch, genau, so gibt es eine große Sammlung. Und die Verbindung zu Podcast, ja, Geschichte. Und ja, es gibt keine Podcast über Buschfliegen, Backcountryfliegen und Bergfliegen, selbst in den USA. Ich habe noch keine gefunden. Und ich hatte ganz ehrlich, der Zane Jacobson von backcountrypilot.org ist eine große Inspiration für mich. Sein Website ist einfach genial und er ist ein super Mensch. Er macht wunderschöne Videos, selten, aber die sind wirklich super. Er hat seinen eigenen Stil. Ich liebe einfach, was er macht. Und ich hätte sehr gerne einen Podcast von ihm gehört, weil seine Stimme auch sehr angenehm ist zu hören. Und ja, und nicht. Und ich habe gedacht, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ja, warum nicht? Also jetzt, ich kenne genug Leute, die eine interessante Geschichte haben. Und ich persönlich würde sehr gerne diese Geschichte hören. Und also ja, es ist ein bisschen auch egoistisch als Projekt. Ich mach's hauptsächlich für mich. Ich will die Geschichte von diesen Leuten hören. Und wenn es andere Leute interessiert, ich finde es noch cooler. Und anscheinend, es interessiert ein paar Leute auch. Und ja, und deswegen jetzt, also 12 Folge. Es ist, ja, es ist ein Leidenschaftsprojekt. Und ich kann nicht mehr als eine Folge pro Monat oder ein bisschen mehr rausbringen. Und es ist gut so, glaube ich. Und ich habe eine schöne Liste von Gästen und es ist schon schwer genug, also Termine zu
Ja
finden und
klar,
so.
das haben wir ja auch das Problem bei
Genau.
uns, dass wir
Genau.
natürlich immer mit den Terminen und dann müssen wir das natürlich auch noch im Team absprechen. Wie ist dein Format aufgebaut, Maxim? Machst du das so wie wir, dass du ausschließlich interviewst oder setzt du dich auch einfach nur mal ans Mikrofon und erzählst einfach nur mal über das Thema vielleicht Flugvorbereitung für Buschfliegen? Wie, also ich muss dazu sagen, dein Podcast, du machst ihn auf Englisch. Also wer den jetzt runterladen möchte, Merp, Spoiler-Alarm, der Maxim spricht Englisch. Und da muss man dann auch zuhören und sich konzentrieren. Also mir geht das zum Beispiel so. Aber wie ist dein Format bitte aufgebaut? Das würde mich jetzt interessieren.
Ah, es ist sehr unformal. Wie gesagt, die Analogie zu Biografie, also Buch, ist auf jeden Fall da. Was mich hauptsächlich interessiert, ist die persönliche, ist die Geschichte von den Gästen und auch wo sie fliegen, wo sie herkommen, weil ich hab's nicht gesagt. Das Ziel ist zuerst ein europäisches Podcast über Backcountry und Berg- und Buschfliegen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr internationale Leute und ich möchte wie viel wie möglich Piloten finden, die am besten gar nicht bekannt sind auf YouTube oder so und die sehr interessante Geschichte haben, wie zum Beispiel die letzte Folge mit Ben Kerr in Japan. Also ich habe eine persönliche Verbindung mit Japan auch, so deswegen habe ich lang gesucht und war sehr froh, der Ben zu finden. Aber hauptsächlich bei mir ist es also unkompliziert, es ist gar nicht komplex jetzt. Ja, richtig Spaß. Ja, es ist, ich bereite ganz ehrlich wenig auf und das Ziel ist einfach, ja, die Geschichte von der Person zu hören und wo diese Person fliegt und was es bedeutet, bei dem Land zu fliegen, hauptsächlich. Und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Und manchmal gibt es Folgen, die ein bisschen kürzer sind und manchmal gibt es Folgen, die viel länger sind. Ist genau.
Ich finde es auch immer sehr spannend, herauszufinden, was man in welchem Land machen darf. Und es ist ja sehr unterschiedlich. Es ist immer wieder spannend, das zu hören. Aus deinem Podcast heraus ist ja, wir haben es gerade schon gesagt, eine Idee entstanden, die du schon in einer deiner Folgen geteasert hast, das Buch. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, die letzten Jahren habe ich einige so Leute kennengelernt, also auch die sind Freunde jetzt, die auch also fotografieren und sehr schöne Bilder produziert haben und immer noch fotografieren. Und wie gesagt, meine Frau ist Illustratorin und Grafikerin. Sie hat schon das Layout von Magazinen gemacht. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt habe ich einiges auch Material selber. Und warum nicht etwas rausbringen? Also ich will kein Magazin machen. So Buch. Das Ziel ist mehr ein Coffee Table Magazin rauszubringen, so ein A4-Format, Softcover, 250 Seite oder so. Ja, und Schwerpunkt ist natürlich, es heißt The Stoll Collective Volume 1. Und Schwerpunkt ist, ja, es ist Backcountry Fliegen, Buschfliegen, Bergfliegen in Europa. Genau. Und über diese Länder zu sprechen, zu schreiben, schöne Bilder zu zeigen. Und natürlich viele Leute, die da Artikel für das Buch geschrieben haben, sind ehemalige Gäste aus der Podcast. Und ich glaube, das ist eine schöne Idee, die Podcast mit Bildern zu verbinden und mit einem Objekt. Ich mag Bücher sehr. Und genau, und ich weiß noch nicht genau, wann das Buch rauskommen kann. Ja, ich arbeite Vollzeit und muss wie die Podcast am Abend oder am Wochenende, wenn ich Zeit habe, es machen. Es macht Spaß. Es braucht Zeit. Genau, aber ich, also Finger gekreuzt, ich hoffe, vielleicht im Frühling, vor Sommer nächstes Jahr, das wäre
Wir
super.
drücken
Das
dir
wäre super.
ganz herzlich die Daumen dafür,
Genau, das
unterstützen
ist
dich
mein Wunsch.
gerne. Und wir beide haben es ja schon besprochen, ganz,
Danke.
ganz gerne verkaufe ich das dann natürlich auch bei pilotenbedarf.de. Da könnt ihr es dann sofort haben, sobald es
Dankeschön.
verfügbar ist.
Handsigniert.
Genau.
Danke. Oh
Ja, die
ja.
ersten 10 Exemplare werden vom Autor höchstpersönlich
Das ist doch eine
selbst
schöne
signiert.
Idee.
Das ist eine gute Idee.
Ne? Finde ich gut.
Kein Thema. Können wir machen, natürlich. Ja. Yeah.
Sag mal, Maxim, jetzt haben wir so viel drüber gesprochen, über Stallfliegen und Buschfliegen und überhaupt. Kann man das überhaupt lernen? Hast du dir das selber beigebracht? Oder gibt es irgendwo eine Flugschule dafür? Da gehe ich hin und sage, guten Tag, ich möchte gerne auf Ihrer Piper Cub das Buschfliegen lernen.
Also, ja, ich habe es mich selber gebracht, wie ich ein bisschen erklärt hatte, aber hauptsächlich immer mit Leuten, die mehr Erfahrung hatten. So, das kann man ein bisschen natürlich mit Flugschule vergleichen, obwohl diese Leute keine Fluglehrer sind und ihren eigenen Flieger hatten. Ich habe meinen Flieger und genau, wir sind einfach zusammen geflogen. Ja, also Frage Flugschule, ja, es gibt eine Flugschule, also es gibt eine Flugschule in Europa, die Bushflying Trainings anbietet und das ist die von Arturo Poloena und seine Frau Elisa in Spanien, in Galicien. Entschuldigung, in Aragon, nicht in Galicien. Es heißt Amil Pies und Arturo und Elisa waren auch Gäste bei The Stoll Collective und die erklären da, was passiert. Die sind im Winter in Europa und im Sommer, die sind immer in Alaska, also die sind 6 Monate in Europa und 6 Monate in Alaska immer, weil Arturo wird auch einen Artikel fürs Buch auch machen, ist Fotograf und macht wunderschöne Bilder und fliegt bei der Ultima Thule Lodge in Alaska im Sommer. Genau, die Elisa ist auch Fluglehrerin. Neben ihr Anwältin Job. Ziemlich krass. Ja, die ist eine krasse Anwältin und noch dazu Fluglehrerin da bei denen. Die machen ein Stoll Competition. Wann sind wir? Ich glaube, nächstes Wochenende, am 23. oder sowas. Genau, in einer Woche machen sie ein Stoll Competition bei denen. So, die haben Bush Flying Trainings und nehmen, also die machen natürlich auch Spornrad-Einweisungen. Die sind auch Zlin Aviation Dealer in Spanien. Und man kann mit seinem eigenen Flugzeug zu denen fliegen und dann mit denen ein Training machen oder auf ihre Flugzeuge lernen und da landen. In Deutschland, klar, also der Tom Huber ist Fluglehrer, also UL-Lehrer. Und man kann mit ihm Spornrad lernen auf einem Bush UL, also entweder auf eine Savage oder jetzt der macht Just Aircraft und hat dieses Jahr die Superstoll XL als 600 Kilo UL zugelassen. Und die Superstoll XL ist nebeneinander, ist nicht mehr ein Tandem. Genau, ist aber ein krasses Bush UL. Genau, also der Tom macht das auch sehr gut. Aber natürlich auf Flugplätze. Also ich weiß nicht, ob Tom auch Trainings macht in den Berge und so. Natürlich, wenn man nicht Busch, aber Bergfliegen möchte, kann ich natürlich nur empfehlen, Leute, die am besten Französisch können, nach Frankreich zu fliegen und natürlich Bergeinweisungen zu machen. Es ist ein bisschen einfacher mit dem UL als mit dem Flugzeug. Eco-Klasse. Es ist einfacher mit dem UL. Es gibt viele sehr gute Fluglehrer, die das machen können. Und es ist extrem, extrem wichtig. Und es gibt wirklich einige Fluglehrer in Frankreich auch, die gut Englisch können. So, also einige, also Freunde von mir auch haben zum Beispiel ihren französischen UL-Lizenz bekommen durch Kumpel von mir, die UL-Fluglehrer sind und gut Englisch können. Und genau. Und die sind auch also also für Bergfliegen spezialisiert. Genau, das ist
Gut,
kein
also
Problem.
wir wissen jetzt, wo wir das lernen können. Hast du sonst noch irgendwelche Adressen, wo man sich ein bisschen mehr übers Buschfliegen Informationen holen kann? Also ich zum Beispiel kenne natürlich auf YouTube den ein oder anderen Buschflieger. Hast du da noch ein paar Informationsquellen für uns?
Also, für mich eins Bücher, also Biografie von Buschflieger in Alaska oder Kanada, hauptsächlich Alaska, Kanada. Es gibt sehr viele. Empfehlung ist auf jeden Fall auf backcountrypilot.org zu gehen. Zane hat eine Reiter, also Bibliothek, und der hat sehr viele Bücher referenziert und ich habe viele davon und die sind sehr gut. Ich kann sie nicht jetzt vom Kopf, also ich könnte 2 Meter laufen und ein paar Bücher euch zeigen, natürlich. Aber viele, viele auf dem Website auf backcountrypilot.org sind wirklich also sehr, sehr gut. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und dann, also wirklich, die Bücher sind wirklich super wichtig. Da kriegt man natürlich viel, viel, viel mehr in diese in 400 Seiten Biografie als in jedes Video. Also natürlich, wir haben schon über Fluglehrer und Trainings gesprochen. Wir reden jetzt andere Sachen als direkt selber machen, sondern sich informieren. Videos, ich bin ein bisschen, also es gibt die sehr bekannte Leute, ich mag gern schauen, was sie machen, aber für mich, ich mag sehr Greg Miller seit immer ja, Big Rocks, Long Props. Der Greg Miller ist ja also auf jeden Fall also was er macht, schauen. Natürlich, wenn man ein Problem mit Jagen hat, das ist es kann ein Thema sein und Angeln, aber Buschfliegen ist einfach intim, wenn ich sagen kann, mit diesen Sachen, die Leute in Alaska nutzen das Buschflugzeug, um irgendwo zu landen, um zu jagen und um zu angeln. Ist so. Also ich bin auch Jäger. So, also das ist zusammen verbunden, genau, in die Natur zu sein. Und Greg Miller macht richtig gute Videos, die nicht so bling sind wie andere, aber sehr informativ. Und schöne Landschaft. Es gibt die Backcountry Stole Tips. Die sind alte, also alte. Die sind jetzt, glaube ich, 7, 8 Jahre alt, diese Videos. Und die waren richtig interessant. Das ist von einem Fluglehrer, der, ich glaube, 4, 5 Videos gemacht hat. So Backcountry Stole Tips. Und es ist wirklich alles also Pattern, Flugpattern, also vielleicht einfach so oh, es ist zu spät. So, die
Genau.
Platzrunde, die Backcountry-Platzrunde, dann also die Approach mehr oder weniger und dann Landung, Start, Go-Around, so durchstarten und auch eine spezielle Spukrad-Backcountry-Stalltip. Also die Backcountry-Stalltips, die sind super interessant. Und das ist ein Thema, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Durchstarten. Ich weiß, es ist spät und wir reden schon seit lange, aber bitte, ich habe die letzten Jahre so viele Unfälle und auch, also selbsttödliche und auch, also nicht selber gesehen, aber auch selber Unfälle gesehen, wo zum Glück noch etwas kurz gebrochen wurde und alles okay, weil die Leute nicht durchstarten wollen. Die wollen landen. Ich finde, das ist etwas bei Buschfliegen. Wenn ich irgendwo landen möchte und ich bin nicht 100% sicher, eins lande ich nicht, sowieso. Und wenn ich landen möchte und ich fühle, meine Räder kommen auf den Fluss, auf die Steine oder so und eigentlich, ich fühle es auch nicht oder es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Vollgas, weg. Und es ist dasselbe auf dem Flugplatz. Und unbedingt am Boden kommen, selbst wenn es ein Flugplatz ist und es gibt 800 Meter Landebahn oder einen Kilometer. Nein, starten. Starten. Das ist so wichtig. Und ich glaube, leider trainieren die Leute das nicht genug. Und das ist auch etwas, was ich muss es machen. Manchmal, ich muss einfach es prüfen. Also ich muss eine Durchstart, muss ich machen. Ich roll kurz drüber und schaue, wie es ist. Und dann starte ich wieder und dann mache ich wieder meine Platzrunde und dann lande ich auf dem Spot. Das machen wir oft. Und das ist super wichtig, wollte ich sagen. Das hat natürlich mehr als 30 Sekunden gedauert. Ja, und so in den Stalltips gibt es ein Go-Around, so Bulk Landings eigentlich, Video. Und die ist super wichtig. Meiner Meinung nach ist das vielleicht das Wichtigste von den 5 Videos. Genau. Und dann das Letzte, ich muss sagen, Supercab Hardcore. Ist ein Video, ich glaube, aus den Anfang 90ern, Ende 80er. Und es ist mein Lieblingsvideo. Ich weiß nicht, in 98, 99, bei meinem Segelflugclub, wir hatten einen VHS-Kassette mit Buschflieger in Alaska. Und wir waren, klar, 15, und wir haben diese fette Reifen gesehen. Wir hatten sowas noch nie gesehen. Und wir haben gedacht so, boah, wie machen die das? Ich weiß nicht, ob es dieses Video war. Keine Ahnung. Aber Supercab Hardcore auf YouTube. Es gibt zwei Videos. Und das ist es ist ein Information-Video aus den Anfang 90er, Ende 80er über Buschfliegen in Alaska. Und mit der Legende, also die Familie Ellis und der Kirk Ellis zum Beispiel, ist in dem Video, also als Sohn, man sieht seinen Papa auch, der noch krassere Legende ist klar gestorben seitdem. Und der Kirk Ellis lebt immer noch, wohnt in Alaska und ist sehr bekannt, weil er baut 4 Sitzplätze Supercabs. Genau, er baut wunderschöne
Die sind ja
Vierplätze
riesig dann, oder?
Supercabs. Und die sind riesig. Ja. Und laut Leute, die ich kenne, fliegen diese Supercabs wie ein Zweisitzer
Wow.
Supercab. Und die haben natürlich eine riesige Rumpf mit extrem viel Platz und die fliegen anscheinend wie ein Supercab. Aber haben 4 Sitzplätze und extrem, extrem viel Platz, um Sachen zu transportieren.
Da passt
So,
dann der Elch rein,
genau.
wenn du ihn
Ja.
wenn du ihn
Und der
erlegt
Kirk,
hast, ne?
ja. Ah, ja, kein Thema. Ja, plus
Genau.
Camping-Gear für 2 Wochen und alles. Das ist, genau. Ja. Ja, Supercamp Hardcore, unbedingt schauen. Super lustig. Also es ist auch so dieses 90, Anfang 90er Flair. Also es ist die cheesy Computer Animation und so, alles
Sehr
so
gut.
super
Vielen
cool.
Dank für die ganzen Tipps. Fritz hat jetzt ein bisschen was zu tun, das Ganze zusammenzusuchen für die Shownotes. Klasse. Bevor wir zur letzten Frage kommen, ist mir gerade noch eine eingefallen, weil wir viel über Buschfliegen und auch Mountain Flying, also Bergfliegen, geredet haben. Du hast es aber ab und zu erwähnt, Stole Competitions. Und gerade in Amerika gibt es ja jetzt das Stole Drag. Ist das etwas, was du gerne machst, oder fliegst du lieber in den Bergen, in der Natur?
Nee, ich mach's gerne. So ein Stole-Contest ist einfach super. Es ist wie ein Fly-In mit Freunden. Also, es soll so sein. Es war so die erste Woche Juli in Frankreich, da in Südfrankreich. Weil das Coolste war die Reise dahin, weil wir haben uns alle. Und alle sind 7 ULs, also 7 UL und ein Carbon Cup, haben wir uns alle auf eine Bergstrip in Frankreich getroffen und haben wilde Abend gehabt. Und das war ziemlich cool. Und dann am Tag danach haben wir, wie die Jungs, die aus Westen nach Oshkosh fliegen, Low and Slow, dann haben wir ein Low and Slow von durch Mitte Frankreich bis Belmont, so Südfrankreich, so nicht so weit weg von den Pyrenäen, sind wir so geflogen. Und ja, das war super cool, die Freunde da zu treffen. So ein Stole Competition ist eine gute Gelegenheit, einfach sich mit Freunden zu treffen und Spaß zu haben. Du fliegst natürlich nicht sehr viel, weil du fliegst zweimal 5 Minuten und dann ist es vorbei für den Vormittag und dann natürlich. Aber es macht Spaß und genau. Und es ist nur die Frage in den USA, du hast über Stole Drag gesprochen. In den USA, das hat sich so entwickelt. Nicht so Stole Short Takeoff and Landing, nur. Also klar, in Valdez jedes Jahr gibt es aber es ist ein Fly-In zuerst und dann machen sie die Stole Competition. Aber die Stole Drag ist natürlich mehr, also das ist mehr, the show must go on. Es ist wirklich,
Amerikanisch, ne?
es
Ja.
ist klar, es ist pures amerikanisch. Und es ist cool, weil es eigentlich dieses Stole Drag mischt ein bisschen alles, weil es ist trotzdem präzis landen, es ist trotzdem ein kurzes Start und eine kurze Landung, obwohl du schnell hin und zurück fliegen sollst. Und natürlich für die Zuschauer, es ist viel mehr interessant zu schauen als ein Flugzeug, der kurz startet, fliegt weg. Und dann in die Zwischenzeit ist eine andere kurz gelandet. Natürlich, nach 20 Mal, ich kann verstehen, dass es für Leute, die einfach nur so kommen, um zu schauen, vielleicht nicht so super
Ja, da.
interessant. Ist für uns als Pilot super cool, aber für Zuschauer ist eine Stole Drag auf jeden Fall mehr
Ja, da hast du
interessant,
wahrscheinlich
kann
recht.
ich glauben.
Ich finde das manchmal faszinierend, wenn die da in knapp 5 bis 10 Meter Höhe auch noch im Sideslip darüber gehen, damit sie halt schnell, aber nicht hochfliegen. Also das ist enorm.
Genau, und das ist das Thema, wo, also es wäre super cool, sowas in Europa zu machen. Es ist schon schwer genug, ein Stole Competition zu organisieren. Das kann ich, also ich habe es nicht gemacht, aber wir haben genug mit der Organisation da in Frankreich gesprochen. Vor allem die Behörde. Die verstehen einfach schwer, was es bedeutet. Aber eine Stoldrag bei uns wäre natürlich super cool. Ich frage mich, wo. Und dann ist es natürlich nicht einfach, Piloten zu finden, die das in Sicherheit machen können. Deswegen haben die Jungs also hat Kevin Quinn und die Flying Cowboys, die Stoldrag in den USA organisieren, die haben ein Label mit der FAA gestartet und machen, also wie bei Red Bull Air Race. Red Bull Air Race hat das damals gemacht, das hat der Lukas bei der Podcast erklärt. Die Leute, die bei der Stoldrag fliegen wollen, die müssen sich bewerben. Die kommen an einem Tag und da wird ein Training geben und die werden bewertet. Und die Organisation wird die Piloten auswählen und sagen, du kannst oder du kannst nicht. Das ist normal. Und gleichzeitig gibt es die Frage für uns in Europa, wenn man sich also bewerben möchte, wie kann ich mich trainieren? Und das ist, glaube ich, das ist die Herausforderung für uns. Wie kann ich sowas trainieren in Europa? Legal. Nicht einfach und gleichzeitig, es gibt einige Flugplätze, die eine 1000 Meter Landebahn haben aus Rasen. Es ist nicht verboten, ganz also in Ende Anflug zu kommen, in Slip und dann am Anfang von der Bahn einfach in 1 Meter, in 2 Meter Höhe in Slip zu bleiben und schauen und warten, bis die Geschwindigkeit runterkommt. Und dann zu landen. Ich meine, das mache ich also super oft bei uns. So, das können auch Piloten machen, das ist nicht verboten. Und es ist ein gutes Training. So, ich glaube, es wäre auch möglich. Der Start ist kein Thema. Natürlich können wir nicht Start, landen und zurück. Das können wir nicht machen. Leider. So. Aber ich glaube, es gibt genug Plätze, wo wir ein Start 200 Meter landen und dann wieder starten und weg und Platzrunde. Das könnte man sicher mit einem Verein organisieren und machen.
Ja, wäre schön.
Klar.
Vielleicht sehen wir es ja in 5 Jahren dann auf der Aero oder auf der ILA. Man muss ja Ziele haben. Oder
Ja.
auf einem der schönen
Ich weiß nicht, wie
Feste.
lang die, ja, ich weiß nicht, wie die lang. Ja, das wäre
Fritz
cool.
in
Das wäre
Gelnhausen, da gibt es auch eine
super.
schöne lange Grasbahn.
Ja, also wir können das ja mal rumdrehen. Wir machen mal the longest take-off and landing. Dann kann ich ja mit meiner Piper mitmachen. Ich bin ja bekannt für meine langen Landungen, ne?
Wir haben ganze 2 Stunden
Okay.
miteinander geredet, also wir sind echt ein super Podcast. Ich hoffe, euch Zuhörern hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns. Maxim, was steht bei dir jetzt als nächstes auf dem Plan?
Also normalerweise, mein nächster Gast ist wieder nicht ein Europäer, aber mit dem wollte ich seit lange sprechen und er ist jetzt bei der High Sierra Fly-In in Nevada, in die Sierra Nevada, genau. So, ich wollte die Podcast davor aufnehmen, es hat nicht geklappt, ich bin schuld eigentlich. So, aber ich finde es ziemlich cool, dass wir es nach der High Sierra Fly-In machen werden, weil ich freue mich auf ein paar Geschichte von der High Sierra Fly-In von diesem Jahr und Stoldrag noch dazu. Er ist ein Fotograf. Genau. Genau. Und
Oh,
kommt
wow.
aus
Ganz
Argentinien
international.
ursprünglich. Genau. Ja. Und ist ein sehr bekannter Fotograf. Macht wunderschöne Bilder.
Ich
Und
möchte mich ganz
genau.
herzlich bei dir bedanken für das wunderbare Interview. Ich habe extrem viel gelernt übers Buschfliegen, und über Stall.
Ja, ich auch.
Danke euch auf jeden Fall. Weil wir haben nicht über die
Wir müssen ja
Trips
auch noch was
gesprochen,
machen, wenn du
eigentlich.
dein Buch dabei, wenn du dein Buch fertig hast. Dann kommst du noch mal vorbei.
Ah, das wäre nett, ja. Ja, gerne. Das wäre also, ja, cool. Das wäre super nett, weil es wäre eine gute, genau, das wäre eine gute Gelegenheit, über Trips zu sprechen und
Dann machen wir
genau
das.
Länder.
Dann darf ich euch, liebe Zuhörer, noch unsere Telegram-Gruppe, den Kanal ans Herz legen. Dort könnt ihr mit anderen diskutieren, könnt euch austauschen, wo ihr hinfliegen wollt, wo ihr vielleicht auch mal im Ausland ein bisschen was üben könnt, was Buschfliegen angeht, Bergfliegen angeht. Wir haben eine Bitte an euch, lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast da. Das hilft uns, dass wir noch ganz viele Leute erreichen, die auch von diesem faszinierenden Hobby was hören sollen. Alle Links findet ihr in unseren Shownotes und natürlich auch auf der Internetseite privatpilotenlounge.fm. Genauso wie auf Instagram, auf Facebook findet ihr immer wieder Artikel, Ausschnitte von unserem Podcast. Schaut einfach mal rein, lasst uns ein Herzchen da, einen Daumen hoch. Schaut in die Shownotes. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viele von für diese Folge. Da wird Fritz, wie gesagt, viel zu tun haben. Und mit dem Stichwort kann ich eigentlich an Fritz übergeben.
Ja, ich habe auch heute sehr, sehr viel gelernt über das Buschfliegen, über das Stallfliegen. Maxim, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Man hat gehört, du hast viel zu tun, ja, wenn man einen YouTube-Kanal hat, den du natürlich noch mehr fütterst als wir den unsrigen. Hat man schon ein bisschen Arbeit, dann bist du ja auch noch Familienpapa und Familienmensch, ne? Und die Familie möchte auch was von dir haben. Mir persönlich ist ein Satz von dir jetzt während dieses Interviews sehr im Gedächtnis hängen geblieben, wie schön sich Mensch, Natur und Maschine arrangieren können. Das fand ich sehr schön. Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf von dem Flugzeug, das nicht aufdringlich in der Landschaft steht, aber das trotzdem da ist. Also eine Koexistenz ist möglich. Das finde ich sehr schön. Für dein Buch wünsche ich dir allen erdenklichen Erfolg, dass es ein Mega-Starter wird. Ich bin gespannt darauf, wenn es bei Johann im Shop erscheint, dass wir dann uns nochmal drüber unterhalten können. Euch da draußen an den Podcast-Playern im Auto, wo immer ihr uns hört, vielleicht auch mal im Vereinsheim des jeweiligen Flugvereins, Luftsportvereines, wünsche ich euch alles Gute, many happy landings, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, der Fritz.